Radio Leverkusen hier mit Diana Dahlmann und mit Professor Alper Oehner, Direktor der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am Klinikum Leverkusen. Ja, wir wollen heute noch ganz viel über Herzgesundheit sprechen, welche Behandlungsmethoden es gibt, aber auch, was wir so ganz praktisch alle für unser Herz tun können. Aber bevor wir da so in die Tiefe gehen, da möchten wir Sie, Professor Oehner, noch mal so ein bisschen besser kennenlernen. Und deshalb habe ich so ein paar kleine Fragen an Sie, wenn das okay ist.
Sehr, sehr gerne.
Ja, Sie sind ja nicht unbekannt hier in der Stadt. Sie sind zwar ganz frisch zurück am Klinikum Leverkusen, haben jetzt im Januar die Leitung der Kardiologie übernommen, aber vor einigen Jahren waren Sie ja schon mal hier am Klinikum. Das heißt, Sie sind jetzt zurückgekommen. Wie war das so? War das wieder direkt so ein Wieder-zu-Hause-Gefühl?
Es war tatsächlich so wie zurück nach Hause kommen. Wenn man einmal Rheinländer ist, dann bleibt man Rheinländer und egal, wo man auf der Welt ist, zieht der Rhein einen doch an. Ich war jetzt sehr lange an der Ostsee, die auch wunderschön ist, aber das Gewässer hier um die Ecke ist auch sehr schön. Da mit dem Hund spazieren gehen ist auch sehr schön. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl und es ist tatsächlich so, am ersten Tag, es war wie nach Hause kommen.
Sie haben es gerade gesagt, Sie waren in Rostock vorher, da auch Leiter der Kardiologie am Uniklinikum. Und ja, Ostsee ist was anderes als Rheinland. Worauf haben Sie sich am meisten gefreut, wieder zurück hier in unser wildes, schönes Rheinland zu kommen?
Ja, Familie, Freunde, Lebensgefühl, Karneval.
Sind Sie Karnevalsjeck?
Ja, absolut, absolut. Ich bin ja in Köln geboren, das bleibt da nicht aus, bin damit groß geworden und für mich ist und bleibt diese Region die nördlichste Stadt, sagt man ja, Italiens mit Köln. Ich bin ja gebürtiger Kölner, aber bin tatsächlich mit dem Herzen an Leverkusen gebunden, weil ich rechtsrheinig bin. Und es ist tatsächlich so, dass dieses ja Multikulturelle und dieses Verbindende immer, was die Menschen hier haben, die Rheinländer, finde ich toll. Das heißt nicht, dass es in Rostock nicht so war, aber es ist hier schon nochmal ein anderes Gefühl. Ja.
Das ist irgendwie so herzlicher.
Absolut,
oder?
Absolut.
Ja. Und ich habe mich auch vorbereitet und habe mitbekommen, dass Sie mal gesagt haben, wenn Sie 11-mal neu geboren würden, Sie würden immer wieder diesen selben Beruf und auch dieselbe Fachrichtung wählen. Warum?
Das stimmt, Sie sind sehr gut informiert. Ich weiß nicht, wo Sie das herhaben, aber das ist tatsächlich so. Es ist ein Zitat von mir. Ich bin leidenschaftlich Arzt, bin leidenschaftlich Kardiologe und finde dieses Organ so faszinierend, das Herz, weil es alles verbindet, Seele, Körper, Geist und auch eben Gesundheit. Es ist für mich immer noch faszinierend. Ich arbeite seit Jahrzehnten mit Menschen, die auf diesem Gebiet eben tagtäglich arbeiten. Und ich weiß, dass man, wenn man Acht auf das Herz gibt, dann hilft man den Menschen. Und das ist die oberste Maxime, die wir haben, die wir auch jetzt hier weiter fortführen in unserer Abteilung in der Kardiologie und internistischen Intensivmedizin, dass wir allen Menschen, die Sorge und Probleme mit ihrem Herzen haben, dass wir denen helfen möchten.
Und wenn Sie denen helfen wollen und einen so einen Merksatz mitgeben dürften, was würden Sie denen sagen?
Achtsamkeit.
Inwiefern?
Achten Sie auf sich und auf Ihr Herz. Das ist einfacher, als man denkt. Es ist manchmal für, ja, im Alltag ist es mühsam, immer wieder daran zu denken. Aber achten Sie einfach darauf. Denken Sie drüber nach. Denken Sie bei jedem Schluck Alkohol drüber nach, ob der jetzt sein muss. Denken Sie vielleicht bei jeder Nascherei darüber nach, ob das jetzt sein muss. Und wenn Sie achtsam mit Ihrem Herzen umgehen, dann haben Sie den ersten richtigen Schritt in die richtige Richtung getan. Wenn Sie ein langes und gesundes Leben haben möchten, dann gilt es eben als oberste Maxime, achten Sie auf Ihr Herz.
Jetzt haben Sie einen total stressigen Job als Arzt, stelle ich mir vor. Schaffen Sie das dann auch immer so? Also diese Achtsamkeit im Alltag auch leben zu können?
Es ist ein positiver Stress, weil er mir Spaß macht. Also natürlich kommt man in kritische Situationen und man weiß aber auch, dass man Kolleginnen und Kollegen helfen kann, dass man da ist mit seiner Erfahrung und seiner Expertise, dort auch Menschen zu helfen. Das heißt, meine Hauptaufgabe ist es eigentlich, den Stress von den vielleicht weniger erfahrenen Kolleginnen und Kollegen zu nehmen, den auf breite Schultern zu teilen, damit alle weniger Stress haben und sich kümmern können. Also Care, würden die Amerikaner sagen. Wir wollen uns um die Menschen kümmern und dafür brauchen wir Zeit und auch die Muße, das tun zu können. Wir sind alles Ärzte, egal im Fall, in welchem Fachbereich, und es muss menscheln und dafür müssen wir Sorge tragen. Und deswegen ist es so, dass wir versuchen, gut zu kommunizieren, miteinander gut zu kommunizieren und zu gucken, dass wir wenig Stress im Alltag haben. Ja.
Alles klar. Ein Auto mit kaputtem Motor, das funktioniert nicht. Und genauso sieht es bei uns auch aus, wenn das Herz nicht mehr in Ordnung ist. Da gerät dann der komplette Körper ins Ruckeln. In unserer heutigen Studiovisite, eurem Radiotalk mit dem Klinikum Leverkusen, sprechen wir genau darüber, nämlich wie wir diesen Motor gut am Laufen halten und welche Möglichkeiten es gibt, wenn Probleme auftauchen. Unser Experte heute, das ist Professor Alper Öhner, der neue Direktor der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am Klinikum Leverkusen. Ja, Professor Öhner, wenn wir mal so ganz allgemein auf unser Herz schauen, was macht so ein gesundes Herz eigentlich aus?
Das ist eine sehr gute und sehr berechtigte Frage. Ich würde spontan sagen, wir haben drei Säulen. Wir brauchen einen gesunden Herzrhythmus, wir brauchen eine gesunde Herzleistung und wir brauchen eine gesunde Herzdurchblutung. Und wenn wir diese drei Säulen erreicht haben, dann haben wir in der Regel ein gesundes Herz. Mhm. Und diese gesunde Herzleistung hängt von vielen Faktoren ab, nicht nur von der Schlagkraft des Herzens, sondern auch von den Klappenfunktionen. Wir haben im Körper oder am Herzen vier Herzklappen, dass diese vier Herzklappen gesund sind. Davon hängt die Herzleistung auch ab. Dass die Herzdurchblutung gut ist, das hängt davon ab, dass die Herzkranzgefäße nicht verstopft sind. Und dass der Herzrhythmus gesund ist, das bedeutet im Wesentlichen, dass das Herz nicht aus dem Takt gerät.
Das klingt alles sehr logisch und gut, aber es ist in der Praxis ja doch leider so, dass viele von uns einiges dafür tun, dass dieses funktionierende Gleichgewicht doch ja durcheinander gerät und Probleme auftauchen. Womit schaden wir unserem Herzen am meisten?
Das ist schwer zu sagen, das in eine Reihenfolge zu bringen. Aber ich würde sagen, vieles ist bekannt. In erster Linie sollten wir alle Gifte weglassen, die Zellgifte sind. Dazu gehört eben insbesondere der Alkohol, das Rauchen. Das sind sicherlich zwei Dinge, die wir heute weiterhin ansprechen müssen, weil sie eben sehr, sehr schnell und frei verfügbar sind, in großen Mengen auch konsumiert werden können. Das schadet dem Herzen sehr stark. Ernährung spielt eine entscheidende Rolle und natürlich auch Bewegung. Und wenn ich entscheiden könnte, dann würde ich sagen, alles, was man zu sich nehmen kann, an Gift weglassen oder so stark wie möglich minimieren.
Mhm. Und inwieweit haben finanzielle Ressourcen auch da mit der Herzgesundheit zu tun? Weil da gibt es ja auch tatsächlich ein Zusammenspiel, ne?
Absolut, absolut. Es gibt eine Diskriminierung im Bereich der Herzgesundheit, was eben auch Sozialstatus betrifft, aber auch eben was Einkommen betrifft. Und da muss man ganz klar sagen, große Studien sagen das auch und zeigen das auch, Registerdaten zeigen das, je weniger Menschen zur Verfügung haben, desto häufiger werden sie herzkrank. Und das hat eben was mit dem Lebensstil zu tun, den man sich leisten kann. Und heute ist es leider so, dass ein gesunder Lebensstil häufig teurer ist als ein ungesunder Lebensstil.
Weil dann halt die gesunden Lebensmittel zum Beispiel teurer sind oder ich habe nicht das Geld, um ein Fitnessstudio zu bezahlen, solche Sachen.
Absolut, Sie haben vollkommen recht. Ja, also Alkohol ist zum Beispiel sehr, sehr günstig im Vergleich zu anderen Ländern auch. Es schadet dem Herzen stark. Genussmittel im Allgemeinen wie Rauchen oder Ähnliches sind auch sehr schnell und überall verfügbar, auch insbesondere mit den neuen Genussmitteln, wo nicht das klassische Rauchen eben angereizt wird, sondern eben Sachen wie Vaping oder Ähnliches, was die Jugendlichen jetzt ganz gerne machen. Da sind aber auch Schadstoffe drin, wie Nikotin und Ähnliches, die dem Herzen schaden. Deswegen ist es schon so, dass man Sozialstatus und Herzgesundheit schon ziemlich eng miteinander korrelieren kann.
Nervengifte, Alkohol, Rauchen und so, das sind alles so Sachen, die wir selber im Griff haben, weitestgehend. Es gibt aber ja auch andere Risikofaktoren für die Herzgesundheit oder dass man herzkrank wird, die wir nicht so beeinflussen können. Was sind da die wichtigsten?
Absolut. Also früher, was heißt früher, das wird heute noch gemacht, fragen wir ja Patientinnen und Patienten, wenn sie aufgenommen werden, ob es in der Familie Herzerkrankungen gibt. Und das ist ein Hinweis immer darauf, dass man vielleicht genetisch etwas mitbekommen hat, womit wir unsere Herzgesundheit gefährden. Und häufig sind es aber eigentlich gar nicht die Herzkrankheiten, die wir genetisch vermittelt bekommen, sondern die Risikofaktoren dafür. Und diese Risikofaktoren kann man heute sehr, sehr gut behandeln. Man muss sie nur erkennen. Und als Hauptrisikofaktor, muss man sagen, gilt das schlechte Cholesterin und der Bluthochdruck. Und heute ist es so, dass wir Blutdruckerkrankungen sehr, sehr gut in den Griff bekommen, weil sie auch an jeder Ecke ihren Blutdruck messen können. Sie kriegen mittlerweile sehr, sehr gute Blutdruckmessgeräte bei, ich wollte jetzt gerade keinen Markennamen
beim
sagen,
Discounter.
Beim Discounter oder bei Online-Shops, die sehr, sehr günstig sind. Jeder kann seinen Blutdruck messen und wenn sie einmal messen und merken, dass er zu hoch ist, gehen sie zum Arzt und kriegen den gut eingestellt. Das Cholesterol, das Schlechte, das kann man auch messen. Und bei den Ideen der Gesundheitsminister war es eben schon so, dass wir sehr, sehr früh messen sollten, das erste Mal das Cholesterin messen sollten, weil es eben genetische Erkrankungen gibt, beziehungsweise Vererbungen gibt, wo das Cholesterol zu hoch ist im Körper, was sie gar nicht mit der Ernährung beeinflussen können. Und da gilt es dann früh genug, sich einzuschalten als Patient und als Arzt, dies zu therapieren, in der Regel mit Medikamenten, die sehr, sehr gut verträglich sind, um das Cholesterol so niedrig wie möglich zu halten, damit eben die Wahrscheinlichkeit für Herzerkrankungen sehr, sehr gering bleibt.
Alles klar. Also wir können durch einen gesunden Lebensstil einiges tun für ein gesundes Herz, haben aber letztlich nicht alles selber in der Hand. Deshalb ist halt umso wichtiger, sich kompetente Ärzte zu suchen, sich da in die Behandlung zu begeben, wenn Probleme da sind. Und da sprechen wir auf jeden Fall gleich noch weiter drüber. Hier in der Studiovisite, eurem Radiotalk mit dem Klinikum Leverkusen. Und ich bin Diana Dahlmann. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass man mit gesundem Lifestyle viel für ein gesundes Herz tun kann. Aber das heißt leider längst nicht, dass es einen nicht doch treffen kann und man ja dann doch mit einer Herzerkrankung bei Ihnen im Klinikum landet. Und was sind da so klassischerweise die Erkrankungen, die bei Ihnen auftauchen, die bei Ihnen behandelt werden?
Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass es klassische Erkrankungen gibt. Das häufigste und gefährlichste ist der Herzinfarkt. Mhm. Und da stehen wir mit einer Maximaltherapie zur Verfügung hier am Klinikum Leverkusen, wo sie nicht besser behandelt werden können, woanders. Und das ist etwas, wofür wir Sorge tragen. Also vom, sagen wir mal, simplen Herzinfarkt, der keine großen Einschränkungen macht, bis zur Maximalversorgung bei Patienten, die im Schock sind. Wir sind für alles gewappnet. Die Kolleginnen und Kollegen sind exzellent ausgebildet, von der Notaufnahme bis ins Katheterlabor. Wir können diese Patienten rund um die Uhr, 24/7, 365 Tage bei uns hier im Hause versorgen. Und die Menschen brauchen sich diesbezüglich keine Sorgen zu machen, dass sie hier nicht versorgt werden können. Herzschwäche ist ein Thema, welches noch stärker auf uns zukommen wird. Das bedingt die Demografie, das bedingt das Altern der Menschen, weil man eben im Alter eben auch Herzschwäche entwickelt. Das hängt zusammen mit vielen Herzklappenerkrankungen auch. Auch da sind wir in der Lage, diese Patienten und Patienten optimal und vollumfänglich zu versorgen. Und das Dritte ist natürlich sind die Herzrhythmusstörungen. Da haben wir auch sehr, sehr erfahrene, sehr gute Experten bei uns im Haus, die alle Möglichkeiten der Herzrhythmusbehandlung auch durchführen können, auch die Verödungsbehandlungen durchführen können. Und da bin ich sehr, sehr glücklich und sehr, sehr stolz, in so einem Team zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen kranke Menschen versorgen zu können hier im Klinikum Leverkusen.
Ich würde das gerne so ein bisschen genauer aufdröseln und nochmal auf die Herzinfarkte zurückkommen, einfach weil das auch so ein großes Feld ist und da hat jeder auch eine Idee, was da passiert. Aber das ist ja gar nicht unbedingt so, weil Herzinfarkt bei Männern und bei Frauen, die sind schon auch teilweise unterschiedlich. Oder sagen Sie, nee, ist alles das Gleiche?
Nein, es gibt tatsächlich heutzutage auch die Frage, die man sich stellt, ticken Frauenherzen anders?
Okay.
Und das ist eine bewusst provokante Frage, die man sich stellen muss, denn vielleicht ticken sie nicht anders, aber sie werden anders empfunden oder Beschwerden am Herzen werden anders empfunden. Manchmal verkennt man, dass es Beschwerden am Herzen sind, mit denen Frauen sich plagen. Deswegen kann das Empfinden eines Herzinfarktes und das Erkennen eines Herzinfarktes etwas verzögert sein bei Frauen als bei Männern. Wir haben aber sehr, sehr gute Messmethoden heutzutage, mit denen man sofort erkennen kann, innerhalb von wenigen Minuten bis Stunden, dass es ein Herzinfarkt ist. Und der Herzinfarkt kommt ja häufig zustande dadurch, dass ein Blutgefäß verstopft ist mit einem Blutgerinnsel. Wenn es vollständig verstopft ist, sieht man es auch häufig im EKG, sehr, sehr häufig im EKG. Wenn es nicht vollständig verstopft ist oder wenn es nur ein kleineres Gefäß ist, welches aber auch Komplikationen wie Herzrhythmusstörungen verursachen kann, sieht man das manchmal im EKG nicht, aber dafür im Labor. Und daher ist unsere zentrale Notaufnahme auch super ausgerüstet diesbezüglich. Es kann sehr, sehr schnell diese Herzinfarkte erkennen und dann in der Entwicklung dieser Erkrankung bremsend wirken, dass wir die Patienten sehr, sehr schnell behandeln können. Wie gesagt, 24/7, 365 Tage, um das Gefäß wieder weit zu kriegen.
Das ist, was Sie dann machen. Aber da muss ich ja erstmal hinkommen. Das heißt, ich muss ja erstmal erkennen, ist das da jetzt bei der Frau, die mir gegenübersteht, ein Herzinfarkt oder ist die einfach ein bisschen kurzatmig? Ja. Also was sind da so die Symptome, auf die ich vielleicht als Laie achten muss, wo ich denke, ah, okay, jetzt Klinikum, zack, ab dahin.
Der Klassiker ist, dass Sie einen Schmerz oder einen Druck in der Brust verspüren. Dieses Symptom kann aber auch nicht in der Brust liegen, sondern im Rücken. Bei Frauen häufiger. Manchmal auch in der Magengrube. der geht nicht weg. Den kriegen Sie auch nicht weg mit einer Tasse Tee. Und wenn Sie selber merken, dass Sie Angst dabei kriegen, bei diesem Gefühl, was Sie neu haben, was Sie vorher nicht kennen, dann rufen Sie den Notarzt. Mhm. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Die Ausstrahlung in den linken Arm, das haben viele Menschen auch noch im Kopf. Das ist auch der Klassiker, der in den Lehrbüchern steht, ist aber auch gar nicht so häufig. Manchmal ist er auch im rechten Arm. Manchmal zieht er auch in den Kiefer. Zahnschmerzen, Kieferschmerzen sind manchmal Symptome für Herzinfarkte oder drohende Herzinfarkte, die man gar nicht so wahrnimmt. Aber wenn man Schmerz in der Brust hat, einen Vernichtungsschmerz vielleicht entwickelt hat oder Druck hat in der Brust, wenn man die Treppen steigt, dann sind das schon Anzeichen für einen drohenden Herzinfarkt oder für einen Herzinfarkt, der gerade stattfindet. Und dann muss man auch eingreifen. Bei Frauen ist es eben häufig so, dass sie gar nicht den echten Schmerz empfinden, sondern mehr die Luftnot und mehr den Druck empfinden. Manchmal auch in der Magengrube, wie gesagt. Aber man sollte immer achtsam sein, wenn man das nicht kennt, sind es keine Magenverstimmungen, sondern es könnte vom Herzen kommen.
Und Sie haben schon gesagt, wenn wir dann sozusagen mit unseren Problemen bei Ihnen sind, werden wir komplett durchgecheckt und haben da unterschiedliche Methoden, um das rauszufinden. Und wie läuft dann die Behandlung ab? Also was machen Sie dann mit mir, wenn ich da so eine Problematik habe?
Also angenommen, Gott behüte, aber angenommen, Sie würden in die Notaufnahme des Klinikum Leverkusens kommen mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt, würden bei allen die Alarmglocken angehen. Man würde ein EKG schreiben, man würde eine spezielle Blutabnahme machen. Diese Blutabnahme, je nachdem, wenn sie sofort positiv in Anführungszeichen ist, das heißt, wenn wir im Blut schon erkennen, dass Herzmuskelgewebe geschädigt ist, kommen Sie bei anhaltenden Beschwerden umgehend ins Herzkatheterlabor und dort wird eine sogenannte Herzkatheteruntersuchung durchgeführt. Da geht man mit einem kleinen Katheter in über 95% aller Fälle mittlerweile über den Arm zum Herzen vor, spritzt dort Kontrastmittel rein, sieht anhand des Abflusses des Kontrastmittels, ob es dort Verstopfungen gibt. Gibt es dort Verstopfungen, die beim Herzinfarkt typisch wären, könnte man diese mit einem kleinen, dünnen Draht passieren und dann mit einem am Ende Stent versorgen, sodass das Gefäß wieder offen bleibt. Der Stent ist ein Drahtgeflecht mit einer bestimmten medikamentösen Beschichtung, welches mit einem Ballon aufgedehnt wird und dadurch, dass es dann starr in der Wand ist, das Gefäß wieder aufhält und nicht wieder zugehen lässt, sodass dann dieser Herzinfarkt damit behandelt worden ist.
Das heißt, dieser Stent macht das Herz so ein bisschen stabiler.
Das macht das Herzkranzgefäß und durchlässiger. Genau, das Herzkranzgefäß wird stabiler und durchlässiger. Und wir haben, also ich in meiner Forschungstätigkeit, in meinem früheren Leben, habe sehr, sehr stark an diesen Methoden und an diesen Devices, so sagt man es im Englischen, geforscht und auch mitentwickelt, sodass wir da wahrscheinlich tatsächlich sehr, sehr gute Devices entwickelt haben, die wir hier auch in Leverkusen verwenden.
Ja, heute geht es bei uns um Herzgesundheit. Eben haben wir schon über die Herzinfarkte ganz ausführlich gesprochen. Es gibt aber ja noch mehr Herzerkrankungen, die Sie am Klinikum behandeln. Da haben Sie schon genannt, eine unter anderem ist auch die Herzschwäche. Was bedeutet das und was machen Sie da mit den Leuten, die das haben?
Herzschwäche ist eine sehr, sehr bedeutende Erkrankung, auch in unserer Zeit eine sehr bedeutende Erkrankung, weil sie sehr häufig vorkommt. Und Herzschwäche würde man medizinisch als Syndrom bezeichnen, also als eine Erkrankung, die aus verschiedenen Symptomen besteht, also aus dem Gefühl, dass man keine Luft bekommt oder dass man nicht mehr gut belastbar ist. Und die Ursachen, die darunter liegen, die können sehr, sehr mannigfaltig sein. Es kann an den Herzklappen liegen, es kann an dem Herzmuskel selber liegen, es kann an einer Herzmuskelentzündung liegen, es kann an einer schlechten Durchblutung liegen, aber auch an Herzrhythmusstörungen liegen. Auch Herzrhythmusstörungen machen Herzschwäche. Und da gilt es eben, das ganze Thema sehr, sehr vollumfänglich in der Breite und in der Tiefe beherrschen zu können, um diesen Patienten helfen zu können.
Und was sind dann das für Methoden? Ich weiß, wir hatten hier mal eine Sendung mit dem Dr. Röschel, da ging es da um Herzklappenerkrankungen, wo man dann wirklich so ganz minimalinvasiv sozusagen über eine Ader reinging ins Herz, um da dann sozusagen was zu reparieren, jetzt mal ganz laienhaft gesprochen, und halt nicht groß den Brustkorb öffnen muss und so, sondern eine relativ kleine, in Anführungsstrichen, Operation macht. Ist das so der Weg, der auch die Zukunft ist, dass solche Herzbehandlungen schonender für die Patienten werden, auch immer mehr?
Das ist absolut so. Und wir müssen Folgendes verstehen. Die Herzschwäche ist eine Erkrankung mit einer sehr ungünstigen Prognose. Die ist zum Teil sogar ungünstiger als manche Krebserkrankungen. Deswegen müssen wir sehr, sehr achtsam mit den Patienten umgehen. Wir können diese Erkrankung häufig nicht vollumfänglich wieder umdrehen. Aber wir können auf die Bremse drücken. Wir können versuchen, die Erkrankung in ihrem Fortschreiten zu stoppen oder zu verlangsamen. Früher war das so, dass sie, weil es eben große Operationen waren, diese Patienten gar nicht richtig helfen konnten, wenn es an den Herzklappen war, die Ursache. Und heute ist es eben so, dass sie das Herz gar nicht zum Stillstand bringen müssen mit einer großen Operation, sondern dass sie am schlagenden Herzen diese Erkrankungen behandeln können, sehr schonend für den Patienten. Das Herz wird nie zum Stillstand gebracht, sondern es wird am schlagenden Herzen, werden diese sehr, sehr feinen und mit Feinmotorik zu behandelnden Erkrankungen durch eine Schlüssellochtechnik in der Regel durch die Leiste durchgeführt, um so schonend wie möglich diese Patienten mit diesen Erkrankungen zu behandeln. Und die Herzklappenerkrankung ist ein wesentlicher Pfeiler für diese Herzschwächebehandlung.
Und Herzrhythmusstörungen hatten Sie auch angesprochen. Was macht man da in der Regel bei den Patienten?
Bei den Herzrhythmusstörungen würde ich besonders hervorheben das Vorhofflimmern. Wir sind ein sehr, sehr starkes und sehr versiertes Vorhofflimmerzentrum. Wir haben sehr, sehr erfahrene, sehr gute Operateure auch in dem Feld. Herr Dr. Fahrig, Herr Dr. Ahring sind zwei von den Oberärzten, die sich speziell mit dieser Thematik beschäftigen und sehr, sehr vielen Jahren. Aber wir haben auch sehr, sehr viele junge Ärztinnen und Ärzte in dem Team, die sich explizit mit diesem Thema beschäftigen. Und wir wissen aus neuerlichen, sehr, sehr großen Studien, die auch in Deutschland gemacht worden sind, dass Herzschwäche sehr, sehr stark korreliert mit Herzrhythmusstörungen und dass alle Patienten, bei denen das möglich ist, das Vorhofflimmern auszuschalten mittels Kathetertechnik, dass diese Patienten auch tatsächlich damit behandelt werden sollten, um das Fortschreiten dieser sehr, sehr schlecht prognostizierten Erkrankung zu stoppen.
Aber da kann man was machen.
Da kann man absolut was machen. Auch ein sehr schonendes Verfahren, auch über die Leiste. Häufig sogar sehr, sehr kurz. Also mit den Methoden, die wir heute haben, tatsächlich unter einer Stunde die gesamte Therapie von Herzrhythmusstörungen. Man kann das sehr, sehr gut machen, insbesondere in der Anfangsphase, wenn die Herzrhythmusstörung noch nicht so lange besteht, egal wie alt die Patienten sind, kann man diese Erkrankungen sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut behandeln.
Und dann ist man bei Ihnen in guten Händen und gut aufgehoben,
wie ich höre. In sehr, sehr guten Händen. Ich würde tatsächlich meine Angehörigen auch bei den Kollegen in Behandlung geben.
Ja, das ist doch ein Wort. Professor Oehner, Sie sind im Grunde ja nicht nur Mediziner, haben wir schon gehört, sondern auch gleichzeitig, ja, kann man so sagen, Erfinder. Ne? Sie haben mal neue Implantate aus so Biomaterialien entwickelt, die man dann in den Körper einbaut. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie denkt man sich sowas aus?
Danke für die Frage. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Feld. Und ich bin weiterhin leidenschaftlicher Forscher. Ich war berufener Professor in Rostock. Das war Teil meiner Aufgabe, auf diesem Gebiet zu forschen. Dafür habe ich auch die Berufung bekommen nach Rostock. Und es macht sehr, sehr viel Spaß, mit sehr, sehr klugen, jungen Menschen an diesem Themenfeld zu forschen. Ich bin auch weiterhin im Vorstand eines Forschungsinstituts und bin sehr froh, dass mir auch die Geschäftsführung des Klinikum Leverkusens das erlaubt hat, weiterhin auch in diesem Forschungsfeld aktiv zu sein. Und wir werden das auch weiterhin aus Leverkusen in die Welt hineintragen und wir Leverkusen auch tatsächlich damit als Markennamen etablieren in der nicht nur deutschlandweiten, sondern europaweiten Forschung im Hinblick auf die klinische Forschung, aber auch die Materialforschung, dass wir da weitermachen und weiter aktiv sind. Wir haben ja in der Region auch sehr, sehr starke Partner, wie zum Beispiel die Bayer AG, die da auch sehr, sehr aktiv sind. Also wir sind da auf einem sehr guten Weg und was wir bisher gemacht haben, ist eben, was mein Schwerpunkt war, die Biomaterialien, dass wir Klappen, Herzklappen selber entwickelt haben, dass wir Stents selber entwickelt haben und dass wir auch, und da gibt es auch Patente von mir, dass wir auch Apparaturen, implantierbare Apparaturen entwickelt haben, die Herzschwäche-Patienten tragen können, um frühzeitig zu erkennen, dass es ihnen schlechter geht, um sie frühzeitig auch behandeln zu können. Das ist ein sehr, sehr spannendes Feld. Medizintechnik und Biomedizintechnik machen wir halt in Warnemünde, im Institut für Implantattechnologie und Biomaterialien. Das ist ein sehr, sehr großes Institut mit sehr, sehr klugen Menschen da drin. Und es macht extrem viel Spaß, auf dem Gebiet der Implantatforschung tatsächlich tätig zu sein. Und ich bin sehr, sehr froh, dass diese Brücke geschlagen ist zwischen Leverkusen und dem Forschungsinstitut, dass wir da wirklich weiterhin Gas geben können und dass das Leverkusen nicht nur deutscher Meister im Fußball geworden ist, sondern dass das Klinikum Leverkusen in der Herzmedizin auch deutscher Meister sein kann.
Oh, das wäre mega. Dann wären wir ja sozusagen Doppelmeister. Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Was mich aber dazu noch interessiert, wenn Sie jetzt sagen, da habe ich, weiß ich nicht, ein neues Material, das probieren wir mal aus. Wie testet man sowas? Also operiert man das dann direkt beim nächsten Mal schon einem Patienten? Nein, wahrscheinlich nicht direkt, ne?
Nein, absolut nicht. Also Sie müssen auch mit sehr, sehr vielen Rückschlägen zurechtkommen. Resilienz ist das, was man am stärksten braucht in der Forschung, weil es ihnen auch schon passieren kann, dass sie mit sehr vielen Menschen sehr viel forschen an Biomaterialien, die dann aber in Tierversuchen zeigen, dass sie nicht gut funktionieren, dass sie keine gute sogenannte Biokompatibilität haben. Man versucht heutzutage natürlich die Anzahl der Tierversuche, und da bin ich absolut dafür, weil ich selber Vegetarier bin. Es muss kein Tier sterben, um eben Biomaterialien zu entwickeln. Deswegen nutzen wir heutzutage tatsächlich auch künstliche Intelligenzmethoden. Wir nutzen sogenannte virtuelle Kohorten. Dafür ist auch unsere Forschungsgruppe in Warnemünde sehr, sehr stark, eben mit diesen virtuellen Kohorten Medizinprodukte, die auf dem Weg sind, sich zu entwickeln, im Vorfeld testen zu können, um zu gucken, ob es Sinn macht, dort weiter zu forschen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir mit künstlicher Intelligenz eben eine Methode gewonnen haben, um sehr, sehr schonend mit diesen Ressourcen, auch mit dem Tierleben, umgehen zu können.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, und wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen, was Sie hier bei uns in der Stadt auch weiterentwickeln. Eine letzte Frage habe ich aber noch, denn Sie sind ja jetzt ganz frisch zurückgekommen von der Uniklinik Rostock hierhin zurück ans Klinikum Leverkusen. Und wenn man so neu kommt, da hat man doch bestimmt auch Pläne. Welche Neuerungen wird es hier geben bei Ihnen in der Klinik?
Also wir werden unsere Schwerpunkte weiterhin ausbauen. Wir werden sie intensivieren. Wir werden hoffentlich weiterhin ein Leuchtturm dieser Region bleiben, aber über diese Region hinaus strahlen. Wir werden natürlich die Hausaufgaben annehmen, die die Politik uns auch in die Hefte geschrieben hat. Die Gesundheitslandschaft verändert sich. Das hat, glaube ich, jeder mitbekommen. Wir wollen trotzdem maximale Qualität bieten. Und in der Quantität natürlich müssen wir noch mehr Aufgaben annehmen, weil wir natürlich sehen, dass wir als Zentrum einen Versorgungsauftrag bekommen haben, der überregional strahlt. Und deswegen müssen wir die Kompetenzen noch stärker ausbauen, auf noch mehr Schultern verteilen, dass wir, wie gesagt, rund um die Uhr 24/7, 365 Tage im Jahr all diese Kompetenz jedem Patienten, der reinkommt, anbieten können. Das ist eines der Themen, die wir sehr, sehr stark angehen müssen. Und wir werden, das glaube ich, das werden wir in kurzer Zeit schaffen, für bestimmte Herzklappenerkrankungen eines der Zentren Deutschlands werden.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut und nach einer guten Zukunft hier in der Stadt. Deshalb, es ist schön, dass wir Sie als Herzspezialisten jetzt wieder zurück in Leverkusen haben, am Klinikum. Und vielen Dank auch für die spannenden Infos, die Sie uns die ganze Stunde über gegeben haben zur Herzgesundheit. Schön, dass Sie heute hier waren.
Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Dankeschön.